Singt dem Herrn ein neues Lied. So fängt der Psalm an. Und es ist nicht der einzige, der so anfängt. Der Psalm 98 ist eigentlich mit drin in einer Serie von Psalmen, wo es um das Lob und die Anbetung geht. Wenn wir ein bisschen zurückblättern, Psalm 95, Vers 1, kommt, lasst uns dem Herrn jubeln und jauchzen dem Fels unserer Hilfe. Psalm 96, singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Länder, singt dem Herrn, preist seinen Namen. Psalm 97, der Herr ist König, es jauchze die Erde, freuen sollen sich die vielen Inseln. Psalm 98 ist der, wo ich noch nachher darüber mehr wird sagen, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Psalm 99, dort ist dann im Vers 3, deinen Namen sollen sie preisen, den Großen und Furchterregenden, heilig ist er. Psalm 100, jauchzt dem Herrn alle Länder oder alle Lande nach Luther. Und noch Psalm 101, ein Psalm Davids, Gnade und Recht will ich besingen, dir Herr will ich spielen. Und mit drin ist eben der Psalm 98. Gott gehört die Ehre, heisst das. Gott gehört alle Ehre. Und dann lesen wir, es steht übrigens ja nicht, von wem als der Psalm ist. Es steht einfach ein Psalm. Singt dem Herrn ein neues Lied. Wieso eigentlich? Haben wir nicht genug alte Lieder, die schön sind? Also wenn ich das Buch anschaue, 400, 500 Lieder und dann noch das andere und die unzähligen Bücher, es hat doch genug Lieder. Braucht es nochmal ein neues? Singt dem Herrn ein neues Lied. Warum? Anscheinend bringen die Lieder, die wir haben auf dieser Welt und jetzt und heute, nicht das zum Ausdruck, was das neue Lied letztlich zum Ausdruck bringt. Die alten Lieder können vielleicht das noch gar nicht besingen, was Gott noch nicht da hat, was noch aussteht. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan, er hat schon etwas da. Wir können neue Lieder singen, immer wenn wir sehen, Gott hat gewirkt. Dann ist uns zum Singen, zum Loben, zum Danken, zum Anbeten zumut. Aber da kommt eben nochmal etwas Neues, da kommt nochmal, ich sage jetzt mal, etwas Endgültiges. Etwas, was Gott erst am Schluss tut. Und das Letzte von dem, was Gott tut, das ist noch nicht getan. Es ist im Himmel offenbar, aber für uns noch nicht sichtbar. Wir haben das Ziel noch nicht erreicht. Wir sind noch auf dem Weg zu diesem Ziel. Wir sind noch nicht in der unmittelbaren Gegenwart vor dem Thron Gottes. Aber vor ihm. Vor ihm ist natürlich alles offenbar. In der Offenbarung, Kapitel 14, lesen wir etwas Interessantes. Offenbarung 14, die Verse 2 und 3. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie das Rauschen vieler Wasser. Und wie gewaltiges Donnergrollen und die Stimme, die ich hörte, also müssen wir uns das mal überlegen, Donnergrollen, gewaltig und viel, Rauschen vieler Wasser und dann heisst die ich, und die Stimme, die ich hörte, klang wie Musik von Harfenspielern, die ihre Harfen schlagen. Und was machen sie? Und sie singen etwas. Ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Wesen und den Ältesten. Also das neue Lied, das steht noch aus. Das können wir noch gar nicht singen. Wir haben weder die Noten noch den Text. Oder? Wir lesen hier, dass das Lied niemand lernen kann. Es ist dann der versiegelten 144'000 vorbehalten. Ich möchte dort nicht weiter darauf eingehen, wer die sind. Die 144'000. Das heisst einfach, sie wurden losgekauft aus der Zahl der Menschen. Als Erstlingsgabe für Gott und das Lamm. Und dann gehen wir zum nächsten Kapitel, Offenbarung 15. Und in welchen Vers? 2 und 3. Wie im Kapitel 14. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt. Und am gläsernen Meer standen die gesiegt hatten über das Tier und sein Bild, also die Überwinder. In der Sendschreiben heisst es immer wieder von den Überwinder. Und das hat mit dem Sieg zu tun. Also die den Sieg hatten über das Tier und sein Bild und die Zahl seines Namens. Und wie sind sie dort? Mit den Harfen Gottes in der Hand. Und was machen sie? Sie singen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. In eigener zur Haltung, zur Meinung, dass wir hier vom gleichen Lied reden. Das neue Lied, das hier im Kapitel 14 erwähnt ist und im Kapitel 15 das Lied des Mose und des Lammes. Das Lied des Mose hat eine Herkunft. Zweimal finden wir das Lied von Mose. Zweimal. Das erste Mal im 2. Mose 15. Ich kann das nicht lesen, es ist zu lang. Aber im 2. Mose 15 ist das Volk Israel durchs Rote Meer gezogen. Sie sind am inneren Ufer, am Ufer vom Meer. Das Meer, das aufgewühlt war, wo Israel trockenen Fußes durchgezogen ist, aufgewühlt, zurückgekehrt und das Volk, das Kriegsvolk der Ägypter, sind darin vertrunken. Israel ist durch, sie schauen zurück und sehen, was Gott für Wunder da hat. Und der Mose stimmt ein Lied an, ein Loblied. Er löst aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei von Ägypten, hat Gott die ägyptische Macht ertränkt in dem Meer. Israel steht am Fuß vom Meer und singt das Lied des Mose. Nachher wandert das Volk Israel durch die Wüste. Eigentlich wäre es ein kurzer, verhältnismässig kurzer Weg gewesen. Aber wegen dem Ungehorsam dauert der Weg 40 Jahre. Und 40 Jahre später sind sie an der Grenze zum Land Kanaan, auf der Ostseite vom Jordan. Und der Mose bekommt von Gott die Mitteilung, dass er nicht ins Land hinein wird. Er muss sterben, er wird das nicht miterleben, den Übergang. Er geht auf den Berg und sieht nochmal das ganze Land. Und nach diesen 40 Jahren Wüstenwanderung sehen wir das zweite Lied von Mose, 5. Mose 32. Mose besingt, was Gott da hat auf dem ganzen Wüstenweg. Die findliche Macht Ägypten hat Gott in einer wenigen Stunde vernichtet. In der Offenbarung finden wir Ägypten als Synonym für das antichristliche Reich, respektive für die Hure Babylon, die vernichtet wird. Für die Schlange, der Satan, es ist ein Synonym für all das Gottfindliche. Für das Volk Israel hat er 40 Jahre gebraucht, um sie dort herzubringen, wo er sie wollte haben. Aber er war mit seinem Volk gnädig. Er hat das Volk Israel genauso behandeln wie die Ägypter. Aber da, im Psalm 98, lesen wir, dass Gott gnädig war. Er gedachte seiner Gnade und seiner Treue zum Haus Israel. Er ist mit Israel, mit seinem Volk, mit seinem erwählten Volk, nicht mit umgegangen wie mit einem Find. Sondern ist mit seinem Volk so umgegangen, wie sein Vater mit seinen Kindern tut. Eine Mutter, ein Vater, Eltern. Er hat es erzogen. Aber viele sind wie der Mose nicht in das gelobte Land übergekommen. Eine ganze Generation musste aussterben, bevor das Volk Israel reif war für den nächsten Schritt. Israel hat das Lied von Mose zuerst am rettenden Ufer vom Roten Meer gesungen und das zweite Mal vor dem Übergang ins gelobte Land. Die alten Lieder, die können nur besingen, was schon geschehen ist oder was verheißen ist. Aber solange die letzte Erfüllung noch aussteht, kann die Gemeinde Gottes das neue Lied, das Volk Gottes kann das neue Lied, das wir hier in der Offenbarung davon lesen und wo der Psalm hier davon auch schreibt, letztendlich noch nicht singen. Das können wir erst in der Gegenwart Gottes vor seinem Thron singen. Wenn wir weitergehen im Psalm 98, heisst denn da, er hat Wunder getan, geholfen hat ihm seine Rechte und sein heiliger Arm. Interessante Ausdrücke. Seine Rechte, vielleicht müssen wir in Klammern mit Hand ergänzen, sein rechter Arm. In der Zürcher Bibel, die ich hier brauche, ist die Überschrift über den Psalm. Bei den anderen weiß ich es nicht, aber da heisst es, er kommt, um die Erde zu richten. In Vers 1, eben zweite Teil vom Vers 1, geholfen hat ihm seine Rechte und sein heiliger Arm. Und Vers 2, der Herr hat seine Hilfe kundgetan vor den Augen der Völker, seine Gerechtigkeit offenbart. Geholfen hat ihm seine Rechte und sein heiliger Arm. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was das könnte heissen, seine Rechte. Wenn wir heute in unserer Zeit so prominente Leute oder die etwas zu sagen haben, Könige, Regenten und so weiter und so fort, redet man ja gerne davon, dass die eine rechte Hand haben. Eine rechte Hand, die das ausführt, was sie beschlossen haben. Können wir das nachvollziehen? So, danach Leute, die sich das leisten können, die haben eine rechte Hand. Ich sage jetzt mal, die machen Drecksarbeit nicht selber. Die bestimmen nur. Ich werde jetzt hier das natürlich nicht mit Drecksarbeit vergleichen, aber sie haben eine rechte Hand, die ihnen zur Seite steht. In der Bibel, gerade im Alten Testament, finden wir vielmal den Begriff von der rechten Hand Gottes. Er hält dich mit der rechten Hand seiner Gerechtigkeit. Jesaja und so weiter. Also da gibt es verschiedene Mal, wo das so zum Ausdruck kommt. Trotzdem denke ich, dass es noch eine weitere Bedeutung hat. Die rechte Hand oder sein, oder wie es eben hier noch heisst, sein heiliger Arm. Ich denke, Gott kann noch mit der linken Hand einiges machen, oder? Er hat, sag jetzt mal, mit der linken Hand die gleiche Kraft wie mit der rechten. Er ist nicht einfach Rechtshänder, wie ich oder ihr. Oder Linkshänder. Darum denke ich, hat das auch noch eine weitere Bedeutung. Es tut einerseits die Macht darstellen oder zum Ausdruck bringen, die Gott in seinem Handeln hat. Eine Handlungsvollmacht. Die rechte Hand von irgendeinem Prominenten hat Handlungsvollmacht. Er ist bevollmächtigt, das zu tun. Was der, die Persönlichkeit möchte. Ein Beispiel in der Bibel sehen wir vielleicht im Josef als die rechte Hand vom Pharao. Mit einer absoluten Vollmacht, nur der Pharao heisst sich über ihm. Und sonst kann er bestimmen und walten in diesem Land, wie er es für richtig findet. Die rechte Hand vom Pharao. Wer oder was ist zur Rechten Gottes. Vielleicht habt ihr schon lange gemerkt, auf was ich raus will. Das war wahrscheinlich nicht so schwierig gewesen, das herauszufinden, aber ich möchte mal gleich wieder in die Offenbarung wechseln. Wir lesen dort mal Kapitel 5, der Vers 1. Was hat Gott in seiner Rechten? Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, seine Buchrolle inwendig und auf der Rückseite beschrieben, versiegelt mit 7 Siegeln. In der Rechten Gottes ist die Buchrolle mit 7 Siegeln. Niemand kann die auftun. Es braucht ein Bevollmächtigter, der die Rolle, die 7 Siegel darf, auftun. Und die Rolle, die, wenn wir das so ein bisschen im Zusammenhang lesen, die bestimmt und zeigt, was das Geschick von dieser Welt, was die Weltgeschichte weiterhin wird erleben. Was da passiert. Also die Rolle, wer die Rollen auftut, hat Macht, über das Geschick dieser Welt zu bestimmen. Er gibt das Kommando. Im Vers 7 vom gleichen Kapitel, Offenbarung 5, lesen wir: Und es kam und empfing das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Wer ist das, was da kommt? Es ist das Lamm. Das Lamm, das erschienen ist, wo man gesehen hat, niemand kann die Buchrollen auftun, niemand hat die Vollmacht, niemand ist dazu fähig. Da hat der Johannes geweint, Vers 4. Und einer von den Ältesten hat gesagt, der dort gestanden ist, weine nicht, siehe, den Sieg errungen hat der Löwe aus dem Stamm Davids, aus dem Stamm Juda, der Spross Davids. Er kann das Buch und seine 7 Siegel öffnen. Und ich sah zwischen dem Thron und den 4 Wesen in der Mitte der Ältesten ein Lamm stehen. Und das hat wie geschlachtet ausgesehen. Es hatte 7 Hörner, 7 Augen und so weiter. Und es kam und empfing das Buch. Also es ist der Löwe Juda und gleichzeitig das Lamm. So, und er nimmt die Rolle aus der rechten Hand Gottes. Der heilige Arm und die rechte Gottes ist in Wirklichkeit Jesus selber. Jesus, der Auferstandene. Damit liegt die Vollmacht zur Ausführung der Beschlüsse von Gott für die Welt und die Weltgeschichte in der Hand von Jesus allein. Da entspricht eigentlich ganz genau der Aussage, die Jesus selber gemacht hat im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Vers 18, wo er sagt, Jesus trat zu ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Gottes rechte und sein heiligen Arm ist in dem Sinn Jesus, der Löwe aus dem Stamm Juda, das Lamm, das geschlachtet war. Er, das Lamm, und das Bild vom Lamm zeigt ja, er ist der, der die Schuld von dieser Welt getragen hat. Wie der Johannes der Täufer gesagt hat, Johannes, im Johannesevangelium 1,29, wo er das Jesus hat gesehen kam, hat er zu seinen Jüngern gesagt, siehe das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Nicht die Schuld der Frommen, die Schuld der Welt. Und das ist ja genau das, was wir hier im Psalm auch wiederum lesen. Einerseits, er gedachte seiner Gnade und seiner Treue zum Haus Israel. Andererseits, alle Enden der Erde haben die Hilfe unseres Gottes gesehen. Jauchzt dem Herrn alle Länder, Vers 4, seid fröhlich, jubelt und spielt. Wenn Gott sein Volk Israel hier in diesem Psalm auch zuerst erwähnt, bleibt es nicht bei diesem Volk Israel, sondern das Lamm Gottes ist gekommen und hat die Schuld der Welt getragen. Im Johannes lesen wir an einer anderen Stelle, wo er vom guten Hirte redet, Jesus, sagt er, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Hürde, nicht aus diesem Stall sind. Und die müssen zusammenkommen, sie werden meine Stimme hören. Sie werden die Stimme vom Hirte hören. Und sie werden ihm folgen. Und kurz darauf aber sagt er, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt lässt sein Leben für die Schafe. Sie hören seine Stimme und sie folgen ihm. Gottes Rechte und sein heiligen Arm ist Jesus, das Lamm Gottes, wo der Sieg davonträgt und wo sich als Löwe aus dem Stamm Juda erweist in seiner Herrlichkeit, wo alle Macht hat. Was hat Jesus gebracht? Ich denke hauptsächlich zweierlei Sachen. Es heisst ja hier, er wirkt Recht und Gerechtigkeit. Das haben wir hier im Psalm 98. Er bringt Versöhnung mit Gott, dem Vater, indem er Gottes Gerechtigkeit als Mensch auf dieser Welt erfüllt hat. Der Paulus schreibt, er ist unter das Gesetz da und er hat das Gesetz erfüllt. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um es aufzulösen, um es ungültig zu erklären, sondern ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen und er hat es erfüllt. Er löst es nicht auf, er erfüllt es. Und das, dass er das Gesetz erfüllt hat, hat ihn eigentlich letztlich ans Kreuz gebracht. Wo er als sündloser Versünder sein Leben hingegeben hat. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Damit die Schafe überleben können, hat der Hirte sein Leben gelassen. Und so schafft er Versöhnung, hat er Versöhnung geschafft, weil er durch das Sühneopfer die Gerechtigkeit Gottes erfüllt hat. Die Schuld der Menschen gegenüber Gott ist tilgt. Versöhnung ist für jeden möglich, der glaubt, aber es gibt keine Automatismen. Nicht jeden ist erlöst. Aber keiner auf dieser Welt muss verloren gehen wegen seiner Sünde, wegen seiner Schuld gegenüber Gott. Keiner. Denn das Lamm Gottes hat die Schuld der Welt getragen. Wenn jemand verloren geht, ist, weil er nicht glaubt. Weil er das nicht in Anspruch nimmt, weil er die Vergebung nicht annimmt, weil er sich nicht Gott zuwendet, weil er nicht auf das eingeht. Aber Versöhnung mit Gott ist möglich für jeden, der glaubt. Und das wird durch die Auferstehung, die Himmelfahrt und der entsprechenden Herrschaft Jesu zu Rechten Gottes bestätigt und nicht zuletzt sogar auch noch durch die Pfingsten, wo sein Heiliger Geist über sein Volk gekommen ist, das gläubige Volk, wo so zu Kinder Gottes, zu seiner Herde wird, Schafe seiner Weide, durch den Geist Gottes. Aber ich kann nicht näher auf das eingehen, an dieser Stelle, auf diese Sachen. Das Zweite, was das bringt, die Gerechtigkeit von Jesus, das ist, Jesus bringt das Gericht. Und das ist ja das, was wir hier auch in diesem Psalm wiederum lesen. Dass er das Gericht bringt. Denn er kommt, um die Erde zu richten, lesen wir im Vers 9 vom Psalm. Er richtet den Erdkreis in Gerechtigkeit und die Völker nach dem Recht. Darum sage ich, ich kann nicht viel anfangen mit dem Ausdruck der Liebe Gott. Gott ist ein sehr zorniger Gott, wenn es muss sein. Und kann die Welt richten. Er richtet die Gottlosigkeit von dieser Welt. Und die Gottlosigkeit ist das, was sich ihm nicht unterstellt. Was sich seinem Versöhnungswerk, dem Jesu-Versöhnungswerk, nicht unterstellt. Das fällt unter das Gericht. Jesus bringt die Gerechtigkeit und das Gericht über die Welt vom Unglauben. Wer sich nicht im Glauben dieser Versöhnung durch Jesus Christus hingibt, wird seine Schuld selber tragen. Er wird sie selber tragen müssen und wird dem endgültigen und gerechten Gericht Gottes zugeführt. Und Gott richtet Recht, er macht Unterschied. Das können wir im Neuen Testament lesen, das kann ich auch nicht darauf eingehen. Und von all dem Wirken von Gott spricht die Buchrolle mit den sieben Siegeln. Gericht, Gerechtigkeit und Heil, das sind die Hauptthemen in der Offenbarung. Ich komme noch zum letzten Abschnitt über das Heil. Alles ist Gnade. Alles ist Gnade. Er gedachte seiner Gnade und seiner Treue, lesen wir dort im Vers 3, dann heisst es zum Volk Israel, letztendlich eben zu der ganzen Welt. In vielen Übersetzungen ist der Begriff Gnade nicht mit Gnade übersetzt, sondern Huld. Und ich weiss noch früher, wo unsere Kinder noch kleiner waren, ich glaube, es war sogar der Benny, der mal gefragt hat, was ist Huld? Ich kann mit diesem Begriff nichts anfangen. Es ist ein Begriff, den wir nicht mehr so kennen. Und jeder macht sich vielleicht irgendeine Vorstellung. Huld, hier ist es eben darum auch mit Gnade übersetzt. Huld, was heisst Huld? Ich habe für mich ganz einfach Huld so übertragen. Ich verstehe das als das wohlwollende Handeln Gottes. Die Huld Gottes ist das wohlwollende Handeln Gottes. Gegenüber Israel, was sich so x-mal gegen Gott vergangen, versündigt hat, genauso wie gegen uns, wo wir uns x-mal gegen Gott versündigen haben. Versündigt hat. Seine Huld ist das wohlwollende Handeln uns gegenüber. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Begegnung der Engel mit den Hirten auf dem Feld nach der Geburt Jesu, wo die Botschaft der Engel kam, ist: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Hier kommt das wohlwollende Handeln Gottes. Eben als Huld, als Gnade. Ja, vielleicht zum Ausdruck. Es ist so ein Beispiel, wie Gott seine Engel sendet zu diesen Hirten auf dem Feld. Hört, jetzt ist eure Erlösung passiert. Der Messias ist geboren in Bethlehem. Und sie sind schauen und haben sich gefreut und haben anbetet und haben verkündigt, was sie erlebt haben. Über das haben sie nicht mehr schweigen. Und darum glaube ich, wo weil es hier heisst, das heisst nicht bei den Hirten, dass Gott sich Israel zuwendet, sondern heisst den Menschen seines Wohlgefallens. Die Menschen seines Wohlgefallens sind die Menschen, die sich Gott zuwenden und sich unter das Versöhnungswerk Jesus stellen, ihre Schuld abladen beim lebendigen Gott in Jesus Christus, zu neuem Leben dürfen auferstehen, sozusagen. Alle Enden der Erde haben die Hilfe unseres Gottes gesehen. Jauchzt dem Herrn, alle Länder, seid fröhlich, jubelt und spielt. Das ist Grund zur Anbetung. Das ist Grund zum Lob, zum Jubel, zum Dank. Aber jetzt ist noch interessant, ich komme langsam in den Endspurt, dass nicht nur die Menschen einbezogen sind in das Heilshandeln von Gott. Es betrifft nicht nur Menschen, sondern die ganze Schöpfung. Es brause das Meer und was es erfüllt, der Erdkreis und die darauf wohnen, da geht es nicht nur um Menschen, da geht es um Tiere. Da geht es um die ganze Schöpfung, denn auf der Erde leben ja nicht nur mehr Menschen. Mehr Zweibeiner, es gibt auch Vierbeiner, Sechsbeiner und so weiter. Es gibt Geflügelte und andere. Also, da ist die ganze Schöpfung einbezogen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen. Ei, wer hat der Rhein schon mal gesehen, die Hände klatschen? Oder die Aare. Das schafft nicht einmal der Abach. Aber es zeigt etwas von dieser Erneuerung, von dieser Freude, die die Schöpfung hat, wenn alles wieder in die Ordnung gebracht wird. Im Römerbrief Kapitel 8 möchte ich dazu diesen Vers lesen. Und das geht eben alles auch wieder auf. Denn Gott hat eine wunderbare Schöpfung gemacht und es kann nicht sein Ziel sein, dass die Schöpfung einfach untergeht. Für das hat er viel zu viel Schönes drin investiert. Und wenn wir jetzt im Römerbrief Kapitel 8 lesen, denn in sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Wurde die Schöpfung doch der Nichtigkeit unterworfen, nicht weil sie es wollte, sondern weil er, der sie unterworfen hat, es wollte, nicht ohne Hoffnung aber, dass auch die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werde zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt und in Wehen liegt bis zum heutigen Tag. Ja, es gibt auch für die Schöpfung eine Hoffnung. Auch die Schöpfung jubelt mit, wenn die Kinder Gottes offenbar werden, wenn das erlöste Volk das neue Lied vor dem Thron Gottes singt. Dann singt und jubelt die ganze Schöpfung mit. Sie wird erneuert und zur Verherrlichung Gottes beitragen. Der Psalm weist auf das hin. Und das geschieht, wenn Jesus, der Herr, kommt, um die Erde zu richten. Er richtet den Erdkreis in Gerechtigkeit und die Völker nach dem Recht. Amen. Ich möchte beten. Ja, du bist der Lebendige, der Ewige, der Herrliche Gott. Die dürfen wir anbeten, Vater im Himmel. Du bist alles in allem. Und du hast uns deinen Sohn Jesus geschickt auf die Welt, damit er Versöhnung bewirkt und auch wir können teilhaben an deiner Herrlichkeit. Zusammen mit der ganzen Schöpfung, wie wir es am Schluss noch gehört haben. Ja, du hast Gedanken vom Frieden, von der Liebe, von der Huld und Gnade und der Barmherzigkeit über den Menschen, über deine Schöpfung. Und es ist unsere Bitte, unsere wirklich, ich bitte, dass Menschen zu dieser Erkenntnis und Einsicht kommen, dass sie dich brauchen. Dass Menschen Schuld abladen, bekennen und vor dich kommen und sich versöhnen lassen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der Auftrag, den Paulus hatte und den er uns weitergibt. Die Botschaft rauszutragen in die Welt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Hilf uns, Herr, dass wir selber in dieser Freude von den Erlösten leben können und selber auch Boten sind von dieser besten Botschaft, die Welt zu geben hat. Man liest sie nicht in der Zeitung, aber und ich hoffe und bete darum, dass man es uns ablesen kann, um ihr zu verkündigen. Persönlich und als Gemeinde. Dir zur Ehre. Amen.